Wie bestimmen die Toten unsere Gegenwart? Für diesen Podcast habe ich den ehemaligen Diplomaten Rüdiger von Fritsch zu Hause besucht. Er hat eines der Bücher der Saison geschrieben. Ganz Deutschland redet ja wieder über die Nazi-Vergangenheit ihrer Vorfahren. In Rüdiger von Fritschs neuem Buch »Die Geschichte in mir« geht es genau darum. Wie lebt man, wenn der eigene Vater ein führender Nazi war? Wie bestimmt die Schuld des Vaters das eigene Leben? Welche Rolle spielen die Toten in der Gegenwart? Das sind die Fragen dieses Podcasts. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge über das Ende. Und am Ende nicht vergessen, uns zu abonnieren und am besten 5 Sterne zu geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche heute mit Rüdiger von Fritsch. Hallo Herr von Fritsch.
Guten Tag, Herr Sacher.
Lieber Herr von Fritsch, unser Podcast hat immer die gleiche erste Frage und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Das ist ein Thema, das mir immer wieder durch den Kopf geht, ohne dass es mich in irgendeiner Form besonders beschäftigt oder auch bedrängt.
Das heißt, es gibt nicht so eine bestimmte Situation, die Ihnen jetzt in den Kopf schießt, so da war es mal, ich weiß nicht, es war ein Unfall oder es war vielleicht ein Freund, ein Verwandter, der gestorben ist und das hat Sie auf Ihre eigene Endlichkeit zurückgeworfen?
Natürlich wird diese Überlegung immer wieder durch solche Situationen ausgelöst, das ist richtig, aber auch ganz unabhängig davon ist das Memento Mori etwas, von dem ich sagen würde, dass es schon mein Leben begleitet hat. Auch ich erinnere mich jung und wie gesagt nie in einer Form bedrängt oder geängstigt. Der gehört, weil der Tod zum Leben dazugehört, ganz einfach.
Der Tod gehört zum Leben dazu, das ist, sagen Sie, es ist ganz einfach, es ist aber natürlich, das ist auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt und warum er, glaube ich, auch gehört wird, dass es natürlich im wirklichen Lebensvollzug dann gar nicht so einfach ist, sich zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Ändert das irgendwelche Blicke auf das Jetzt oder auf das, was ich mir für morgen, für übermorgen vornehme? Also können wir ja vielleicht gleich noch darauf zurückkommen, was es bedeutet, dass es ganz einfach ist. Aber ich stelle unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor, mit wem ich heute spreche. Rüdiger von Fritsch war ein deutscher Diplomat. Er war Leiter des Planungsstabs des Bundespräsidenten und Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Er war von 2010 bis 2014 deutscher Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Er hat dazu passend erfolgreiche historisch-politische Sachbücher geschrieben und jetzt aber ein persönliches Buch. Das Buch heißt »Die Geschichte in mir – Eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert« und ist jetzt gerade Ende April im Siedler Verlag erschienen und auch gleich auf der Bestsellerliste gelandet. Herr von Fritsch entstammt sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits aus zwei Familien, die ganz neutral formuliert an der deutschen Geschichte mitgeschrieben haben. Und darum, was diese Geschichte ist und wie sie daran mitgeschrieben haben und wie diese Geschichte seiner Familie ihn auch heute noch prägt und unsere Gegenwart prägt, darum geht es in diesem Buch und es ist eine echt verzweigte Geschichte und das Buch hat auch, wie so zum Beispiel, ich musste an Tolstois Krieg und Frieden denken, also einen Stammbaum hinten im Umschlagdeckel, damit man so die einzelnen Charaktere, die im Buch vorkommen, auch zuordnen kann. Es ist also eine verzweigte Geschichte, Herr von Fritsch, deswegen, wir können wahrscheinlich nicht auf jeden Einzelnen eingehen und ich dachte, wir fangen vielleicht mit Ihren Eltern an, also mit denjenigen in Ihrer Familiengeschichte, die sagen, unmittelbar vor Ihnen sind. Und ich wollte Sie zuerst fragen, was waren Ihre Eltern für Menschen? Vielleicht fangen wir mit Ihrer Mutter an. Was war Ihre Mutter so für ein Mensch?
Vielleicht zunächst einmal so, das Motiv, das Buch zu schreiben, war eine Frage, die mich ja lebenslang und durch meinen Beruf bedingt in späteren Jahren zunehmend beschäftigt hat. Nämlich die Frage, was haben die Leben der Menschen vor mir mit meinem Leben gemacht. Wir haben sie es beeinflusst, geprägt und dazu gehören. Und deswegen ist der Einstieg natürlich gut gewählt. Zunächst einmal die eigenen Eltern dazu. Meine Mutter entstammte einer deutsch-baltischen Familie. Das war eine Gruppe von Deutschen, die seit Jahrhunderten auf dem Gebiet der heutigen baltischen Staaten lebte und die damit nie in Deutschland gelebt haben, sondern Auslandsdeutsche, wenn man so will, gewesen sind. Und sie entstammte für mich als Kind einer völlig anderen Zeit. Ich will es vielleicht mal ganz allgemein formulieren. Die Geschichte aller älteren Menschen in meiner Kindheit und Jugend war von mir unendlich weit weg, weil zwischen meiner Kindheit und Jugend und der ihren der Krieg war. Das war ein so absolutes ernsthaftes, erschütterndes Ereignis, dass ich gar nicht recht einen Bezug herstellen konnte. Und im Fall meiner Mutter kam noch hinzu, dass sie einer anderen Zeit entstammte, als sie vollständig auf dem Lande aufgewachsen war, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, einem Gut, der restlos autark wirtschaftete. Es gab kein fließend Wasser, kein Elektrostrom. Alles, was man brauchte, stellte man selber her. Eine ganz andere Zeit. Es war faszinierend. Es war schön, darüber zu hören. Und das hatte ihr eine große innere Ruhe und Gelassenheit mitgegeben. Das ist sicher auch dann wieder eine Prägung gewesen durch ihre Eltern und so weiter. Aber das war etwas, was sich stark ausmachte. Sie ruhte vollständig in sich und das hat ihr sicher geholfen, sehr schwere Belastungen, die sie in ihrem Leben hat erfahren müssen, aushalten zu können.
Welcher Geburtsjahrgang war denn Ihre Mutter?
Meine Mutter war Jahrgang 1922, das heißt, sie wäre also jetzt 104 Jahre alt. Mein Vater war 13 Jahre älter, Jahrgang 1909.
Und Sie haben jetzt schon gesagt, deutsch-baltisch, also wenn man es auf der heutigen Landkarte zuordnen würde, dieses Gut, von dem Sie gesprochen haben, das liegt im heutigen Litauen.
Richtig, es liegt an der ganz im nördlichen Litauen an der Grenze zu Lettland.
Ja, Sie haben es schon so ein bisschen versucht zu umschreiben. Eine ganz andere Welt. Aber was hat diese Welt so geprägt? Also Sie sagen ländlich, man hat sich selbst versorgt. Wie kann man es noch versuchen zu beschreiben? Was waren so die prägenden Einflüsse dieser Jugend, die Ihre Mutter mitbekommen hat?
Man lebte sehr stark für sich. Wenn Menschen zu Besuch kamen, kamen sie sehr lange zu Besuch, manchmal über Wochen. Und meine Mutter erzählte, wie sie selbst beispielsweise im Winter, wenn im landwirtschaftlichen Betrieb nicht so viel zu tun war, in den Schlitten stiegen, das war das Transportmittel der Zeit, und für 14 Tage zu Nachbarn fuhren und da zu Besuch waren und man sich austauschte. Und dieses familiäre Geflecht hat ihre Jugend und Kindheit sehr stark bestimmt, dieser gar nicht sehr zahlreichen deutsch-baltischen Familien, die eben im heutigen Estland, Lettland vor allem, aber zum Teil auch in Litauen lebten.
Bevor wir zu tief vielleicht einsteigen, aber trotzdem noch so eine Erklärung für alle, die es auch nicht so genau wissen. Wie kam es dazu eigentlich, dass sagen die deutschen Familien dort in einem Gebiet lebten, was ja nicht, Sie haben selber gesagt, nie Deutschland war, aber was ja trotzdem ihre Heimat war. Also sie waren ja da nicht fremd.
Völlig richtig. Es hat historisch betrachtet eine ganz spannende Ausgangsgeschichte. Es geht zurück in die Zeit der Kreuzzüge. Als die Kreuzzüge erfolgreich sind und Jerusalem erobert ist, wollen die Päpste den Schwung dieser Bewegung, also wir sprechen vom 12. und 13. Jahrhundert, der Kreuzzugsbewegung nutzen und lenken ihn um und sagen, jenseits der Ostsee gibt es auch noch Gebiete, die heidnisch sind. Das sollt ihr missionieren. Und nachdem man das Land des Sohnes, das heilige Land sozusagen zurückerobert hat, wird das zum Land der Mutter definiert, zum Marienland. Und es beginnt eine Missionierung über See, über die Ostsee. Die landen in Anführungszeichen im Gebiet der heutigen baltischen Staaten und wo Letten, Esten, Liven leben und missionieren dies im Verständnis der damaligen Zeit, besiedeln, kolonisieren es und leben unter wechselnder Herrschaft, unter eigener am Anfang durch einen Orden und später unter staatlicher Herrschaft von Dänemark und Schweden und Polen. Und zuletzt, und das hat sehr stark meine Geschichte dann auch noch geprägt, auf dem Territorium des Russischen Reiches, weil jene drei baltischen Staaten, die heute unabhängig sind, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zur Russischen Revolution Teil des Russischen Reiches gewesen waren. Und so waren meine Großeltern mütterlicherseits, Jahrgang 1894 und 99, im alten Russischen Reich aufgewachsen. Und das hat mich stark geprägt, auch der Austausch mit ihnen und die Erzählungen über jenes Reich. Meine Großmutter war zeitweise am Zarenhof aufgewachsen, also in St. Petersburg, der Hauptstadt der damaligen, weil ihr Vater Abgeordneter in beiden Kammern des russischen Parlaments war und sie war der Zarenfamilie begegnet. Sie konnte von Rasputin erzählen, das war noch viel weiter weg. Und es hat mir eines mitgegeben, eine große Sympathie für Russland, die ich immer getrennt habe von politischen Verhältnissen, so wie sie das auch haben. Also ich spreche jetzt von einem Austausch mit meinen Großeltern in den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und es war eine klare Trennung zwischen dem, was Russland ausmachte, eine wunderbare Kultur, ein großartiges Land, Menschen mit einem schweren Geschick, einer wunderschönen Sprache auch, und gleichzeitig der Sowjetunion, vor der man sich natürlich fürchtete. Und diese Grundhaltung der grundsätzlichen Sympathie hat mir sehr geholfen in einer Zeit, als ich dann als Botschafter unsere Interessen und unsere Haltung zur aktuellen russischen Politik, und es war eine der Aggressionen, es war damals die Krim annektiert 2014, vertreten habe. Dass ich mir gesagt habe, ich werde mir meine grundsätzliche Sympathie zu diesem Land nicht zerstören lassen und dennoch mir herausnehmen, und das muss man gleichzeitig leisten können, meine Meinung frei und uneingeschränkt und ehrlich sagen zu können.
Und in welchem Jahr ist Ihre Mutter verstorben?
Meine Mutter ist 2009 verstorben, ist also alt geworden, und mein Vater noch älter geworden. Der ist 2006 verstorben mit 97 Jahren.
Also das ganze 20. Jahrhundert, das steckt ja auch im Untertitel Ihres Buches, hat Ihre Mutter miterlebt,
ja,
mit all den Brüchen und Umbrüchen, ja, und Kriegen, von denen wir alle wissen. Und zur Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus hat sie dann ihren Vater kennengelernt. Deswegen die zweite Frage, bevor wir dann noch tiefer einsteigen: Was war Ihr Vater für ein Mensch?
Vielleicht nochmal, um den historischen Zusammenhang auszuleuchten, wie das weitere Schicksal dieser Deutschbalten gewesen ist. 1939 verständigen sich die beiden Diktatoren, Hitler und Stalin, Ostmitteleuropa unter sich aufzuteilen. Und das Baltikum kommt, verkürzt gesagt, zur Sowjetunion, so die Überlegung. Und man will ethnisch homogene Gebiete schaffen, also völkisch rein, hätte man damals wahrscheinlich gesagt, was bedeutet hat, dass die Deutschen, die dort seit Jahrhunderten gelebt hatten, ihre Heimat zu verlassen hatten und angesiedelt wurden vom Deutschen Reich in Gebieten, die das Deutsche Reich, nachdem es 1939 Polen angegriffen hatte, in Westpolen erobert hatte. Sie kamen also, verlieren die Heimat und kommen im Ergebnis des Handelns eines Unrechtsregimes in Gebiete, die dieses Land gerade besetzt hatte. Das ist also sozusagen der Ausgang. Und dann, zwei Jahre später, 1941, das Deutsche Reich greift die Sowjetunion an, mit der es bisher verbündet war, und erobert unter anderem als erstes diese drei baltischen Staaten und richtet daraufhin eine Besatzungsverwaltung ein. Und mein Vater hat als Verwaltungsjurist und Verwaltungsbeamter, der er war, in dieser Besatzungsverwaltung gearbeitet und darüber meine Mutter kennengelernt, denn die Familie meiner Mutter ist, nachdem der deutsch-sowjetische Krieg begonnen hatte, wieder zurückgekehrt in ihre Heimat, und dort begegnen sie sich und heiraten während des Krieges 1943 in der damaligen litauischen Hauptstadt Kaunas.
Also wir haben es jetzt, Sie haben es gerade schon erzählt, Ihr Vater ist als Beamter des Deutschen Reiches, also der Nationalsozialisten, nach Litauen gekommen,
ja,
und hat dort an der deutschen Besatzungsverwaltung gearbeitet, und so haben sich Ihre Eltern kennengelernt, und dann im Laufe der Zeit des Nationalsozialismus aber gar nicht so viel gesehen auch, beziehungsweise waren immer wieder getrennt. Vielleicht können wir noch einmal erzählen, wie die Zeit eigentlich für das junge Ehepaar, 43 geheiratet, so gewesen sein kann.
Vielleicht darf ich noch mal mit einer Ausführung zu Ihrer vorigen Frage, die ich nicht so recht beantwortet hatte, beginnen, nämlich zu versuchen, ein Stück weit auch die Grundhaltung meines Vaters zu charakterisieren. Er ist nicht nur als Verwaltungsbeamter dorthin versetzt worden, er war ein und das lebenslang überzeugter Nationalsozialist. Er ist also mit der Gesinnung des nationalsozialistischen Regimes dorthin gegangen und hat an einer Besatzungsverwaltung mitgewirkt, die nicht zuletzt den Zweck hatte, furchtbare Verbrechen zu begehen. Denn im heutigen oder im Baltikum sind von der deutschen Besatzungsverwaltung praktisch die gesamte jüdische Bevölkerung jener Region umgebracht worden. Und er hat es mit ermöglicht, dass diese Besatzungsverwaltung funktionierte. Und in dem Moment natürlich damit auch Schuld auf sich geladen, unabhängig von individueller Schuld, ganz grundsätzliche moralische, politische Schuld. Das scheint mir wichtig, zunächst mal so festzuhalten, um zu skizzieren, unter welchen Umständen wir uns da in den 40er Jahren befinden. Meine Eltern heiraten 1943, und 1944 hat der Krieg sich so weit gewendet, dass die Sowjetunion das Baltikum erneut erobert, und die Deutschen, die dort sind, sei es als Vertreter der deutschen Besatzungsverwaltung, wie mein Vater, sei es als Deutschbalten, die dort inzwischen wieder lebten, das Baltikum verlassen müssen. Und damit beginnt im Grunde genommen nach nicht ganz einjähriger Ehe, die schon unter den Belastungen, der drückenden Situation dieses schrecklichen Krieges natürlich stand, eine Zeit, in der sie sehr lange voneinander getrennt sind. Das beginnt während des Krieges und setzt sich nach dem Kriege fort. Es beginnt damit, dass sie, wie gesagt, 1944 im Sommer das Baltikum verlassen müssen. Meine Mutter sich alleine oder mit ihrer Familie auf die Flucht begibt, während mein Vater als Soldat aktiviert wird und im Krieg bis zum Kriegsende zum Einsatz kommt. Und mit dem Moment beginnt eine für meine Mutter extrem schwierige Zeit. Das müssen wir nochmal rekapitulieren. 1943, als sie heiratet, ist sie 21. Als sie flieht, ist sie 22. 1945 ist sie 23. Bei Kriegsende war sie aus dem Baltikum zunächst in das von den Deutschen besetzte westliche Polen geflohen, weil ein Teil ihrer Familie war, und dann im Januar 1945 mit dieser ungeheuren Welle von Flüchtlingen vor der herannahenden Front der sowjetischen Streitkräfte der Roten Armee geflohen nach Westen, und zwar in die Heimatstadt ihres Vaters. Mein Vater stammte aus Dresden, da lebten seine Eltern, und das war ein Zufluchtsort, den meine Mutter wählte, und beschließt dann Mitte Februar 1945 doch Dresden vielleicht zu verlassen, um nach Süddeutschland zu gelangen, das scheint irgendwie sicherer, und versucht Dresden am 13. Februar 1945 zu verlassen, was ihr nicht gelingt, weil die Züge völlig überfüllt sind. Und als sie daraufhin vom Bahnhof am Abend des 13. Februar 1945 in die Stadt zurückkehrt, beginnt der Bombenangriff auf Dresden, den sie vollständig miterlebt. Die drei großen Bombenwellen am 13. und 14. Februar 1945, die erlebt sie mit. Und hinzufügen muss man, sie ist in dem Moment im siebten Monat schwanger. Sie überlebt das und hat das sehr spät in ihrem Leben auch geschildert, sehr eindrucksvoll und sehr anschaulich, was sie da erlebt hat. Und es gelingt ihr, weiter zu fliehen und nach Süddeutschland zu gelangen. Und dort kommt eine ältere Schwester von mir zur Welt im Mai 1945, unmittelbar nach Kriegsende. Und mein Vater ist mit Kriegsende zunächst in britischer Gefangenschaft. Und aus der gelingt es ihm, sich zu entziehen, muss man sagen, zu fliehen. Und sich eine falsche Identität aufzubauen. Er lebt in der Sorge nach dem Kriege, dass er aufgrund seiner Funktion im besetzten Litauen als deutscher Verwaltungsbeamter des nationalsozialistischen Deutschen Reiches ausgeliefert werden könnte an die Sowjetunion und dass ihm dort ein schreckliches Schicksal droht. Und daraufhin beschließt er, eine falsche Identität aufzubauen. Und unter dieser lebt er ja fast drei Jahre, bis 1948, und meine Eltern sehen sich in jener Zeit kaum, sehr wenig, weil er, wie gesagt, wenn man so will, zwar in Deutschland, aber in der Illegalität lebt.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ja, ich habe Sie jetzt auch gerne einfach das erzählen lassen, weil Sie damit eigentlich schon die ganzen Aspekte dieser Geschichte, auf die wir jetzt noch kommen können, mit angesprochen haben. Erstmal eine Liebe, die entsteht. Also das liest man in Ihrem Buch auch, also dass Ihre Eltern nicht nur ein Ehepaar waren, sondern ein sich offenbar liebendes Ehepaar. Ja. Also eine Liebe, die entsteht mitten in einer Zeit, ja, voller Tod, voller Krieg und ja, auch voller Verbrechen. Das haben Sie auch jetzt schon angesprochen, nämlich dort in Kaunas in Litauen gibt es auch ein Ghetto, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, von dem Ihr Vater sowieso, weil er ja auch an der Verwaltung mitgearbeitet hat, aber auch Ihre Mutter und alle anderen Familienangehörigen, die dann ja auch noch da waren, sicherlich gewusst hatten. Also das ist sozusagen eine Liebe mitten in Zeit von Tod und Verbrechen und gleichzeitig, jetzt hört man vielleicht im Hintergrund den Regen, aber das macht auch nichts, gleichzeitig entspinnt sich eben aus dieser Liebe auch dann eben eine Familie, die kurz nach dem Krieg mit der Geburt ihrer ersten, ja, ältesten Schwester dann noch genauere Form annimmt und wo sie dann auch später in diese Familie hineingeboren werden. Also Ambivalenzen überall.
Ja,
und das ist sicherlich eines der interessantesten Dinge, die man in dem Buch ja auch lesen kann, also die Gleichzeitigkeit von Dingen, die man eigentlich gerne in seinem Kopf trennen möchte.
Völlig richtig. Das ist etwas, was mich eben auch stets bewegt hat, verbunden mit der Frage, was haben die Leben der Menschen vor mir mit meinem gemacht? Die Frage, wie kann es uns gelingen, mit der Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen zu leben? Und meine grundsätzliche Auffassung ist, wir müssen das leisten können. Und wir dürfen nicht versuchen, das eine durch das andere wegzuerklären, zu rechtfertigen, zu entschuldigen, sich versuchen herauszuziehen, was zunächst mal menschlich ist, weil man damit dann leichter mit einer schwierigen und auch gegensätzlichen Vergangenheit leben kann. Aber nur, wenn wir das Widersprüchliche gleichzeitig benennen und nebeneinander stehen lassen, bestenfalls Kausalitäten erklären, aber keine Rechtfertigungen daraus konstruieren, können wir, so meine Auffassung, versöhnt mit uns, mit unserer Geschichte und damit mit anderen leben. Das ist etwas, was mich sehr stark dann beruflich beschäftigt hat, nämlich die Frage, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um, wie gehen wir als Land, als Volk mit unserer Geschichte um, wie tun das andere und welchen Einfluss hat das auf unsere Beziehung. Und da bin ich vor allem sehr stark dann geprägt gewesen, natürlich von der Zeit, die ich als Botschafter in Russland gearbeitet habe, dass ich für einen sehr wesentlichen Ursache der russischen Aggressionsbereitschaft und der Aggression und der Rechtfertigung der Aggression die Tatsache halte, dass das gegenwärtige russische Regime sehr gute vorhandene Ansätze, aufrichtig mit der Geschichte umzugehen, zunichte gemacht hat und im Gegenteil die Geschichte missbraucht, um Gewalt zu rechtfertigen. Und das ist sozusagen das größere Thema, das mich beschäftigt hat und das ich versucht habe, dieses Buch einzubringen und das mit den ganz persönlichen Erfahrungen in der Familiengeschichte korrespondiert und sehr gleichgelagert ist.
Und gleichzeitig muss man natürlich, oder denke ich mir, oder habe ich mir gedacht, als ich das Buch gelesen habe, das eine ist diese theoretische Ebene. Also es fällt mir nicht schwer anzuerkennen, wir müssen mit der Ambivalenz leben. Es geht ja auch gar nicht anders. Das Leben ist überall ambivalent in jeglicher Hinsicht. Und auch Menschen sind ambivalent, haben verschiedene Seiten in sich. Kennt man vielleicht sogar auch von sich selbst, wenn man ganz ehrlich ist. Und das zweite ist ja die praktische Ebene, in die ich mich dann versucht habe hineinzuversetzen. Also in Sie, weil Sie schreiben das Buch ja und man denkt dann auch über Ihre Erzählhaltung nach und denkt, ja, wie haben Sie das eigentlich gemacht? Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern erklären. Wie haben Sie das gemacht, als Sie herausgefunden haben, welche Rolle im Speziellen jetzt Ihr Vater in der Zeit des Nationalsozialismus auch gespielt hat. Und Sie haben es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, also auch an den Verbrechen inwiefern auch immer mitgewirkt hat und nicht einfach nur daneben stand. Das kann man sich vielleicht noch leichter erklären. Ja, sagen die Rolle ihrer Mutter als junge Frau, dies, ja, kann man auch drüber reden. Aber jetzt bleiben wir vielleicht erstmal beim Vater. Also wie haben Sie das gemacht? Praktisch, also mit dieser theoretischen Erkenntnis, die wir uns jetzt ganz leicht zusprechen können, umzugehen, dass Ihr Vater, also Ihr wirklich leiblich nächster Vorfahre, offenbar so unterschiedliche Seiten in sich hatte.
Also um es nochmal versuchen, präzise einzuordnen, er hat das Funktionieren eines Regimes, eines deutschen Besatzungsregimes, dort ermöglicht, das furchtbare Verbrechen begangen hat. So, das ist so die Frage der grundsätzlichen Verantwortung, der Schuld, unabhängig jetzt von individuellen Mitwirkungen. Das ist ja dann nochmal etwas anderes. Lassen Sie mich Ihre Frage beginnen zu beantworten mit dem, was mich als Kind erreicht, aus den Erzählungen der Erwachsenen und als Heranwachsender dann. Es war eine unendliche Erzählung von Verlust. Es war ein riesiger Verlust. Alle hatten alles verloren. Man hatte die Heimat verloren, man hatte Hab und Gut, das Haus verloren, vor allem die Menschen waren tot. Das war diese Erzählung mit der düsteren Grundmelodie des Krieges, der das alles bedingt hatte. Und das war alles real, dass diese Erzählungen stimmten. Und dazu gab es eine Erklärung. An dem Verlust waren die anderen schuld. Deutschlands Feinde, die uns versuchten, übel zu wollen und zu schaden und zu demütigen und zu erniedrigen und so weiter. Und das war die Erklärung, die uns durch unseren Vater erreichte, der an seiner nationalsozialistischen Überzeugung über den Krieg hinaus bis zu seinem Tode festgehalten hat. Und damit war das eingeordnet. Für ein Kind ist das damit sozusagen eingeordnet. Und dann heranwachsend beginnen wir, meine Geschwister und ich, zu begreifen, dass die Dinge sich anders zugetragen hatten. Und das Gespräch darüber beginnt mit meinem Vater in einem Alter, in dem man in der Lage ist, das zu führen, weil man in der Schule, im Elternhaus von Freunden, andernorts erfährt, die Dinge haben sich anders zugetragen. Und dann die Frage, die Sie richtigerweise stellen, wie kann man damit eigentlich umgehen? Mein Versuch, ohne dass das sozusagen ein vorsätzlicher Plan natürlich gewesen ist, des 14-Jährigen oder 16-Jährigen oder so, aber im Rückblick würde ich sagen, ist es gewesen, die Dinge maximal zu rationalisieren, um diese emotionale Gegensätzlichkeit aushalten zu können. Was heißt das? Mit meinem Vater immer wieder das Gespräch zu suchen darüber, wie es wirklich gewesen ist. Wie ist die Geschichte wirklich gewesen? An ihn immer das herantragen, was ich gelesen, gehört hatte, Dokumente, die ich gefunden hatte, Aufzeichnungen, Darstellungen anderer, immer wieder das Gespräch zu suchen und mich darüber mit ihm auseinanderzusetzen. Das halte ich, wie so viele Worte, im Deutschen für einen sehr schönen bildlichen Begriff, weil er ja zweierlei bezeichnet. Nämlich zum einen setzt man sich auseinander, indem man sich streitet und diskutiert und eine Kontroverse hat und gleichzeitig im physischen Sinne bezieht jeder seine Position. Beziehungsweise mein Vater hatte seine und ich entwickle meine eigene Abweichende. Also in dem Sinne sich auseinandersetzen. Und so denke ich, ist es mir möglich gewesen, das auszuhalten, weil gleichzeitig natürlich die Gesinnung meines Vaters nur ein Teil dessen war, was ihn ausgemacht hat. Wie bei jedem Menschen hat er unendlich viele Facetten und er hatte sehr viele, die es wert machten, dass ich ihn geliebt habe und bis heute als Vater liebe und sehr viel Gutes und Positives. Und das ist etwas, was wir aushalten können müssen in uns und zwar, indem wir versuchen, für uns selbst die Dinge auf den Punkt zu bringen. Eben noch einmal, es zu benennen, beim Namen zu nennen und nebeneinander gelten zu lassen und nicht das eine mit dem anderen verrechnen. Nicht zu sagen, ja, er hat dann hinterher so viel Schlimmes erlitten, deswegen war das Vorige nicht so schlimm. Nein, das eine gilt genauso wie das andere.
Lassen Sie mich nochmal auf die Frage von vorhin zurückkommen, was war Ihr Vater für ein Mensch? Weil ich finde es sehr interessant, auch in Ihrem Buch zu lesen, dass er ja auch auf eben diese Ambivalenz offenbar wirklich hatte. Also es gibt ja auch Geschichten von Nazi-Vätern, von denen man dann auch von den Kindern hört, die waren auch später wirklich furchtbar und man kann sich das alles vorstellen, die waren auch keine guten Väter, so nach unseren heutigen Vorstellungen, sondern waren in vieler Hinsicht grob und brutal, was weiß ich was alles. Und zumindest in Ihrem Buch beschreiben Sie Ihren Vater ja wirklich auch als liebenden Vater, als ein Vater, der sich um seine Söhne bemüht hat, der auch Zeit offenbar hatte, sich um seine Söhne zu kümmern. Also das ist ja dann nochmal eine, in beide Richtungen eigentlich eine Steigerung der Ambivalenz. Also sowohl, dass er ja eine herausragende Stellung irgendwie hatte im Nationalsozialismus, als auch, dass er dann als Vater eine herausragende Stellung hatte im Sinne von, dass er ein guter Vater war. Also es ist, ja, es macht die Sache nicht einfacher.
Lassen Sie mich vielleicht damit beginnen, ihn nochmal zu beschreiben, wie Sie gesagt haben. Er war durch und durch ein Idealist, er war geprägt von seiner Zeit, geboren 1909, einer Zeit, in der, wir nehmen jetzt die Perspektive der 20er Jahre ein, Deutschland diesen Krieg verloren hatte, Deutschland vieles weitere verloren hatte, Gebiete, Kolonien, was auch immer, aus Sicht sehr vieler Deutscher unendlich gedemütigt worden war mit dem Versailler Vertrag am Ende des Krieges. Und diese Verlusterfahrung des Ersten Weltkrieges und der Verlust einer alten Ordnung hat ihn sehr stark bestimmt. Das war auch im familiären Kontext unmittelbar sehr konkret, weil die Familie sehr viel verloren hatte, auch so. Aber vor allem eben war die eigene Nation, die eine große Rolle spielt im Selbstverständnis der Menschen jener Zeit, zu Unrecht gedemütigt und die Ehre war verloren. Alles Begriffe, die heute gar nicht so leicht nachvollziehen sind, die aber damals eine Rolle spielen. Und als er sehr jung an die Universität kommt, kommt er mit einer Bewegung in Berührung, 1928, die damals noch sehr klein ist, jene Partei, hat 2,8% bei den Reichstagswahlen gerade geholt, die auf all diese Verlusterfahrungen eine Antwort zu geben scheint. Er sagt, wir bringen Deutschland zurück zu nationaler Größe, aber nicht in der alten Ordnung, von der auch mein Vater als 18-19-Jähriger sagte, die wollen wir nicht wieder aufbauen, diese alte Monarchie, sondern wir wollen was Neues machen. Und diese Bewegung gibt sich selbst einen revolutionären Anstrich auch. Wir wollen das als Volksgemeinschaft neu aufbauen und beantworten. Und der schließt er sich an und das ist die NSDAP. Und der ist ja lebenslang verbunden geworden, in diesem großen Idealismus. Und zugleich war er, wie ich versucht habe zu skizzieren, eben ein auch bewundernswerter und vorbildlicher Mensch mit vielen guten Seiten, der als Vater, wie Sie gesagt haben, nicht allein Zeit für uns gefunden hat, Interesse, sondern, und das war ganz entscheidend, nach dem Kriege erkannt hat, dass jene Ordnung, die er für richtig gehalten hatte und der festen Überzeugung, überhaupt keine Zukunft mehr haben würden und dass seine Kinder in einer anderen, neuen, eigenen Welt würden aufwachsen und leben müssen. Und das Bemerkenswerte ist, dass er es nicht nur zugelassen, sondern geradezu befördert hat, dass wir unsere eigenen Wege gehen könnten. Als wir 15 sind, meine Brüder und ich, beschließt er, meiner Mutter natürlich gemeinsam, aber wir sollten ein Internat besuchen. Warum? Die Erklärung gibt er anderen, weil er weiß, er ist eine starke Persönlichkeit und wir sollen abweichende Erfahrungen machen können. Und ohne dass sozusagen ich das damals so hätte benennen können oder wollen, ist im Rückblick natürlich mir klar geworden, dass er dadurch, dass er uns nicht nur hat gehen lassen, sondern unsere Wege befördert hat, er dafür gesorgt hat, dass das innerste Band erhalten geblieben ist, das uns zusammenhielt. Und das war die Familie.
Und das haben Sie ja auch jetzt gerade schon angesprochen, dass er ja aber bis zu seinem Lebensende ein überzeugter Nationalsozialist geblieben ist. Ich habe mir irgendwie diesen Satz gemerkt, mich kann man nicht entnazifizieren. Also das hat er gesagt. Und Sie haben ihn jetzt aber trotzdem auch beschrieben als jemanden, der einen weiten Horizont hatte, offenbar. Also der für seine Kinder eine andere Perspektive einnehmen konnte und sich vorstellen konnte, was bedeutet es, jetzt jung zu sein und was braucht man als jetzt junger Mensch, also in der Nachkriegszeit junger Mensch. Also, und Sie haben ihn ja auch, so schreiben Sie es im Buch, konfrontiert mit den Sachen, die Sie dann in Ihrem Studium und in der Literatur und wie auch immer gefunden haben über die Zeit des Nationalsozialismus. Was für einen Reim machen Sie sich daraus? Wie konnte er selbst diese Ambivalenz, über die wir jetzt schon in verschiedenen Perspektiven gesprochen haben, in seinem Kopf verbinden? Also wenn Sie sich versuchen, das vorzustellen, hat er das so erkannt? Wusste er, dass das eigentlich nicht stimmt, was er sich sagt? Oder war er davon überzeugt, dass alle anderen, die große Mehrheit, wirklich lügt? Wie erklären Sie sich das?
Also Ihre Frage ist insofern, finde ich, gut formuliert, als dass wir natürlich nicht im Rückblick eine Ambivalenz konstruieren sollten, die es so nicht gegeben hat. Was meine ich? Ich denke nicht, dass er in seinem Kopf sich gesagt hat, das ist ja schrecklich, was da passiert ist, wie erkläre ich das jetzt? Sondern er hat stets gesagt, das hat gar nicht stattgefunden. Er hat sich unendlich viel mit der Vergangenheit beschäftigt. Er hat bevorzugt natürlich das gelesen oder ausschließlich irgendwann, was seine Auffassung, seine Meinung, seine Theorien, auch seine Verdrängung, seine Leugnung des Geschehenen bestärkte. Und jedes Gespräch mit ihm war davon bestimmt, dass er unendlich viel gelesen hatte und erklären konnte. Und wenn er dann mit einem Dokument kam, sagte er, ich nenne einen Bericht, es gibt ein Beispiel, es gibt einen berühmten Bericht über die Morde an den Juden in Litauen, den sogenannten Jägerbericht, und den habe ich irgendwann im Internet gefunden, die Zeiten waren inzwischen soweit, den ausgedruckt und gebracht, er hat sich angeguckt und hat gesagt, das ist ganz offensichtlich eine Fälschung, weil, und dann ging es los, A, B, C, und die Schreibmaschinentype hätte man damals nicht verwendet und so weiter. Also er hat es wegerklärt, er hat komplett geleugnet, dass diese Dinge geschehen sind, und deswegen war er mit sich sozusagen im Reinen, weil er gesagt hat, der Sieger schreibt die Geschichte, natürlich lügen die alles zusammen und die hatten die Gelegenheit, alles zu fälschen, was sie wollten. Das heißt, er hat radikal an seinen Überzeugungen festgehalten und irgendwann wird man dann natürlich auch zum Gefangenen der eigenen Erzählung. Und wenn man so will, kommt aus seiner Ecke auch nicht mehr raus. Das ist beim hohen Alter sicher unbedingt der Fall, aber auch vorher schon.
Aber das heißt, um nochmal meine Frage zu präzisieren, glauben Sie, dass er wirklich der Meinung war, dass das alles erfunden, oder... Weil Sie haben ja vorhin gesagt, er war vor Ort, er war verantwortlich. Also er hatte wirklich Einblick auch zu der Zeit damals. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, er hatte die Sachen ja gesehen. Er konnte nicht, er musste wissen, dass es dieses Ghetto gab. Und er musste auch wissen, dass die Leute dort gestorben sind. Das heißt, hat er das quasi wie so einen Schutz für sich so aufgebaut, dass er dann eben, wie Sie sagen, aus seiner Ecke nicht mehr raus konnte und das war dann seine Denkwelt? Oder ist es tatsächlich so eine Art... Ja, wie sagt man das? Nicht gespaltene Persönlichkeit, aber zumindest gespaltene Erinnerung gewesen. Das eine, konnte man das, ja, vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Also wie hat er das gemacht?
Also er hätte beispielsweise nie geleugnet, dass es ein Ghetto in Kaunas gegeben hat. Und das konnte er auch sehr genau erklären und aus eigener Anschauung hat er gesagt und hat dann noch erklärt, warum es das geben musste und so. Das sind also Erklärungen, die man auch eigentlich kaum wiedergeben mag. Und dann aber immer hinzugefügt, aber Schlimmes sei da nicht passiert. Das heißt, er hat sozusagen ein Stück weit eingeräumt, aber die Totalität des schrecklichen Geschehens negiert. Ich selbst bin zu dem Schluss gekommen, dass er von dem, was tatsächlich geschehen ist, umfassende Kenntnis gehabt haben muss. Und in dem Ziel, aber dennoch seine Weltanschauung, seine Überzeugungen weiterhin rechtfertigen zu können, das einfach bestritten hat und wegdiskutiert hat mit dem, was an Argumenten dann halt aus der entsprechenden Szene und Ecke aufbereitet wurde.
Sie schreiben in Ihrem Buch einmal, dass Sie auch vor allem dann, als Sie selbst dann schon älter waren und er auch immer älter wurde, keinesfalls irgendwie ein Schuldbekenntnis von ihm wollten oder auch nicht wollten, dass er jetzt sagt, das war alles falsch, aber dass er zumindest die Fakten anerkennt. Aber auch das haben Sie jetzt nicht bekommen, sag ich mal, von ihm.
Nein, so würde ich das gar nicht formulieren, sondern es war eher mein Interesse, ihn mit den Fakten konfrontiert zu haben. Ich wollte mit ihm alles besprochen haben, kann man sagen. Also insofern unterscheidet sich meine Situation vielleicht von der anderer, die häufig sagen, wenn man im Gespräch ist mit Gleichaltrigen, ach, hätte ich meine Eltern doch gefragt, ach, hätte ich doch mal das und das gesagt. Und die haben immer geschwiegen und deswegen blieb das unausgesprochen. Meine eigene Geschichte ist anders. Es wurde nichts beschwiegen, beziehungsweise es wurden Dinge bestritten, aber mein Vater hat stets das Gespräch zu den Themen gesucht und ich habe versucht, alles mit ihm zu besprechen, was mir dazu wichtig erschien, um mich, noch einmal das Wort, auseinandersetzen zu können.
Und Sie schreiben im Buch auch, dass Ihr Vater später nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Nazizeit dann auch in der evangelischen Kirche in seiner Gemeinde aktiv war. Also man kann lesen, er war, als sie geheiratet haben, wurde er in diese Hochzeitsurkunde als gottgläubig eingetragen. Das heißt, er war mal ausgetreten aus der Kirche, ist dann offenbar wieder eingetreten, hat sich auch in der evangelischen Kirche engagiert. Haben Sie mit ihm mal über die Sprache, jetzt unabhängig davon, ob er die Einzelheiten anerkannt hat, über die Frage von Schuld gesprochen? Man könnte ja jetzt mal unabhängig von den Einzelheiten auch da, einfach jeder lädt ja Schuld auf sich und muss irgendwie einen Weg damit finden, damit umzugehen. Haben Sie mal sozusagen auf so einer Ebene auch mit ihm das Gespräch gesucht, ob er irgendwie für sich ja denkt, dass es eine Schuld gibt, die er hat und die er irgendwie wieder loswerden muss oder die, für die er mal zur Verantwortung gar gezogen wird vor einem, in der christlichen Kirche gibt es ja die Vorstellung des jüngsten Gerichtes.
Er selbst hätte sich, bin ich überzeugt, nicht als schuldig gesehen, weil er glaubte oder behauptete, dass vieles dessen, was geschehen war, sich so nicht zugetragen hatte oder das zumindest bestritt oder vieles für richtig hielt. Also nehmen wir nur den Beginn des Zweiten Weltkrieges, wo er sagt, Deutschland ist in einer Verteidigungssituation, muss deswegen jenen vorgreifen, die kurz davor sind, Deutschland anzugreifen, diese berühmte Präventivtheorie. Und das tat er eben umfassend und deswegen wird sich für ihn diese Frage so, denke ich, nicht gestellt haben. Die lag natürlich, wenn Sie so wollen, in unseren Gesprächen immer auf dem Tisch, weil unsere Auffassung zu dem, was ich tatsächlich zugetragen hatte und daraus resultierende Schuld und Verantwortung sehr offensichtlich war.
Und wie
Sie das müssen Sie vielleicht bloß hinzuzufügen, das müssen Sie dann auch gar nicht aussprechen. Das führt ja auch nicht unbedingt weiter, jemand zu sagen, du lügst. Das zerstört den Diskurs in dem Moment, aber der Umstand als solcher wird aus dem Gespräch dennoch offensichtlich. Das hat mich genauso später in meiner politischen Arbeit geleitet. Ich habe, wenn ich in Moskau im Außenministerium die unglaublichsten Sachen vorgetragen bekam, nicht gesagt, sie lügen, sondern ich erzähle Ihnen jetzt mal ein paar Fakten und dann kommen wir, denke ich, doch zu der Auffassung, dass Sie und ich ganz genau wissen, dass die Wahrheit sich anders zugetragen hat. So.
Haben Sie gewisserweise schon Diplomatie auch gelernt durch?
Das weiß ich nicht, aber es hat natürlich mein Verhalten sicher geprägt, wie mit der Wahrheit umzugehen ist, nämlich versuchen, sie stets auszusprechen und die Dinge beim Namen zu nennen. Getreu dem guten Satz, auch wenn er eine sehr spezifische Bedeutung hat, im Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Satz.
Jetzt gehen wir nochmal, das Buch heißt ja auch Die Geschichte in mir. Also da geht es ja, wir haben jetzt ganz viel über Ihren Vater gesprochen, aber es geht ja die Geschichte in mir, also in Ihnen, ja, nicht in die Geschichte in Ihrem Vater. Was für eine Art von Umgang mit dem, bleiben wir mal beim Thema Schuld, mit dem Thema Schuld haben Sie für sich gefunden? Empfinden Sie sowieso etwas wie, sage ich mal, Schuld zweiten Grades, also eine weitergegebene Schuld? Oder ja, wie denken Sie über das Thema Schuld?
Vielleicht eines, das Buch ist nur zum Teil ein Buch über meinen Vater, unsere Auseinandersetzung, sondern es ist ein Buch über die ganze Geschichte und über unendlich viele reale Verluste und über die Gegensätze jener, die Furchtbares erlebt und erlitten haben und jener, die mitverantwortlich waren. Um das Buch ganz zu verstehen, muss man alle Aspekte wirklich sehen und das, was wir jetzt ausführlich besprochen haben, ist ein Teil davon. Mit der Frage der Schuld, denke ich, sollte jeder für seine Gegenwart auch sehr ehrlich umgehen. Und ich will mal ein konkretes Beispiel benennen. Wir sind heute in einer Situation international, und jetzt nehme ich speziell den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo wir für uns selbst eigentlich jeder keine schuldfreien Entscheidungen treffen können. Was soll das heißen? Wir können sagen, ich werde der Ukraine nicht helfen, denn Waffen bringen Tod. Oder ich kann sagen, ich muss der Ukraine helfen, weil sie ein Opfer geworden ist, auch wenn ich weiß, dass Waffen Tod bringen. Das eine wie das andere bedeutet in der Konsequenz, Schuld auf sich zu laden. Nämlich die Schuld, nicht zu helfen und jemand sehenden Auges auf schreckliche Weise zum Opfer werden zu lassen oder versuchen, ihm zur Seite zu stehen und damit helfen, dem Opfer der Aggression sich erfolgreich zu widersetzen. Aber keine dieser beiden Optionen ist schuldfrei. Und das bestimmt sehr stark Politik ständig. Es gibt häufig Entscheidungen, wo sie so oder so optieren müssen, aber es keine schuldfreie Entscheidung gibt. Und wir dürfen das nicht von uns wegschieben und sagen, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Und ich finde gerade eine Haltung, die sagt, ich bin dagegen, jetzt da mich irgendwie einzumischen und denen zu helfen, halte ich für bedenklich, weil sie häufig mit so einer Vorstellung unausgesprochen verbunden ist, damit bleibe ich auch schuldfrei. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich habe damit nichts zu tun. Doch, ich lade Schuld auf mich, wenn ich nicht helfe. Ich finde eine wunderbare Geschichte in der Bibel, um sich selbst zu orientieren, die vom barmherzigen Samariter. Wo in einer ganz zentralen Geschichte, weil Jesus damit die Erklärung zum Doppelgebot der Liebe ja verbindet und auf die Frage antwortet, wer ist denn der Nächste? Als er sagt, wir müssen Gott und den Nächsten lieben. Und diese Geschichte erzählt, dass einer niedergeschlagen ist und dann damit die Aufforderung verbindet, ihm zu helfen. Und der Nächste ist übrigens der Helfende, nicht der Niedergeschlagene. Und ich stelle mir vor, Jesus hätte diese Geschichte eine halbe Stunde früher beginnen lassen, in dem Moment, in dem das Opfer niedergeschlagen wird. Wäre seine Botschaft gewesen, wartet, bis der am Boden liegt und dann helft ihm? Oder hätte er gesagt, nein, du musst ihm auch in dem Moment helfen, wo er Opfer wird? Ich denke, die Antwort ist recht eindeutig.
Aber lassen Sie es mich nochmal konkretisieren. Also jetzt sagen, was bedeutet die Schuld für einen, also jetzt für einen selbst, für Sie in Ihrem Leben? Also wenn Sie sich jetzt überlegen, Ihr Aufwachsen mit einer intakten Familie, mit einem, dann auch, soweit ich es in dem Buch zumindest verstanden habe, guten finanziellen Verhältnissen, mit einer, der, Ihr Vater hat auch dann nochmal Karriere gemacht, in einer gewissen Weise nach dem Zweiten Weltkrieg. All das, wenn man es versuchen würde, in so ein etwas wirklich wahrscheinlich dann wirr auslehnendes, aber trotzdem in Schuld- und Verantwortungsverflechtungen sein gemaltes Bild sich vorzustellen, ist nur möglich aufgrund von den Dingen, die vorher passiert sind, ist nur möglich eben auch aufgrund ja, der Geschichte ihres Vaters oder ihrer Eltern und ihrer Vorfahren, die, wie viele andere Vorfahren auch, aber die eben in einer besonderen Weise auch Schuld auf sich geladen haben. Kann man das, muss man das irgendwie sich bewusst machen oder muss man es einfach anerkennen? Wir hatten ja vorhin auch schon mal, naja, man muss auch die Dinge anerkennen und nicht versuchen, alles in Schwarz-Weiß hineinzubekommen. Aber ja, ist das wirklich, das Christentum hat ja dann eben die Vorstellung, dass es einem irgendwann mal am jüngsten Tag ein Gericht geben wird, da wird alles offenbar. Also sagen, da wird es dann so ordnet, was natürlich auch das Ausweichen dieser Frage ist und sagt, Gott versteht es, Gott kann auseinanderhalten und Gott ist derjenige, der dann ein Urteil sprechen kann. Ne? Und das ist natürlich ein Ausweichen, weil wir Menschen das nicht können, ein Reagieren darauf. Aber gleichzeitig enthebt es uns ja nicht von der Situation, dass wir es ja irgendwie in diesem Leben irgendwie damit umgehen müssen. Also wenn Sie jetzt nochmal auf Sie persönlich bezogen, haben Sie sowas wie empfunden, wie eine Schuld zweiten Grades, also eine Schuld für das, was Ihre Vorfahren gemacht haben?
Denken Sie, dass Schuld sich vererben lässt?
Ich weiß, also ich, also nicht in der Sinn einer Epigenetik. Es gibt ja diese Theorie heutzutage über die Epigenetik, dass wir sozusagen die Erfahrung unserer Vorfahren in uns tragen, sowohl die Resilienz als auch die Schuld und dass es in bestimmten Situationen unseres Lebens dann hochkommen kann.
Ja, das ist ein genetisches Vererben. Meine Frage richtet sich an Sie, gibt es ein moralisches Weitervererben der Schuld?
Ich glaube nicht, weil
genau, das ist die Antwort.
Ich glaube nicht, dass, ja, dass
das
ich, man kann nicht, wenn man nicht dabei war, kann man nichts dafür.
Also das ist die ganze Antwort auf Ihre Frage ist, Schuld ist individuell. Schuld gilt es zu benennen, Schuld gilt es sich zu bekennen, aber Schuld ist unmittelbar. Ist das Handeln eines Einzelnen oder einer Gruppe in einer Zeit. Und jeder muss mit seiner Schuld umgehen. Ich hatte das skizziert für unsere Gegenwart an dem Beispiel der Frage, wie wir möglicherweise Schuld auf uns laden. Was uns aus dem Verschulden und der Schuld, genauso aber wie aus dem Erleiden von etwas durch die Schuld anderer erwächst, ist ein Weitertragen der Verantwortung. Die Geschichte in mir, dieses Buch, handelt von allen Aspekten. Es handelt davon, dass viele auch in der Familie Opfer geworden sind, auch unschuldig, und andere Schuld auf sich geladen haben. Und dass wir aus allem eine Verantwortung für uns ableiten müssen, aufrichtig mit der Vergangenheit umzugehen, indem wir alles benennen und nichts verrechnen. Wir dürfen eben nicht diesen berühmten Satz sagen, ja, mein Großvater war in der Partei, aber er wollte nur anders helfen. Das ja, aber, das ist das Falsche. Wir dürfen nicht miteinander verrechnen. Wir dürfen umgekehrt auch nicht sagen, ja, Dresden ist bombardiert worden, aber Deutschland hatte den Krieg angefangen. Nein, das eine steht schrecklich genauso für sich wie das andere, auch wenn wir Kausalitäten natürlich benennen können und auch müssen, aber daraus keine nochmal Rechtfertigung ableiten dürfen. Und das scheint mir das Wichtige. Dieses Buch ist, die Geschichte in mir ist ein Plädoyer gegen das Ja-Aber. Und ein Plädoyer für das Und. Das ist alles passiert. Und mit der Gegenseitigkeit noch einmal, auch des Widersprüchlichen, müssen wir leben können. Und das können wir, wenn wir die Dinge beim Namen nennen und nicht von uns weghalten. Eben in dem Sinne, naja, der wollte eben nur helfen, deswegen ist er in die Partei eingetreten oder andere. Oder naja, die haben Schreckliches erlebt, aber über Flucht und Vertreibung von Deutschen dürfen wir eigentlich nicht mehr reden, denn die Deutschen haben den Krieg angefangen. Nein, beides steht für sich und bedarf genauso auch der Erinnerung. Wenn wir die Dinge nicht ordentlich und sauber und alles für sich erinnern, werden sie uns nicht loslassen. Wir können noch einmal nicht versöhnt mit der Geschichte leben, wenn wir nicht über alles sprechen und alles für sich stehen lassen. Natürlich bewerten, einordnen, noch einmal Auslöser, Kausalitäten benennen, aber es nicht miteinander aufrechnen.
Und wenn Sie jetzt an man heute, also Mai 2026, denken oder in sich hineinfühlen, wie sehr bestimmen, wir haben jetzt die ganze Zeit ja nur über Ihre Eltern, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich über Ihren Vater gesprochen. Schade, eigentlich wäre es schön, wenn wir nochmal genauso viel Zeit hätten, um über Ihre Mutter zu sprechen und auch Ihre Großmutter, die auch eine große Rolle spielt im Buch. Aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Also deswegen nochmal, was ich fragen wollte, wenn Sie jetzt an heute denken, wie viel Raum nehmen diese Toten, Ihre toten Vorfahren noch in Ihnen ein? Wie viel von dem, wer Sie, Rüdiger von Fritsch, sind, kommt aus Ihren Vorfahren? Was würden Sie sagen?
So viel wie in jedem von uns, unbedingt. So viel, wie wir davon wissen und uns befassen und einordnen und sie in ihrem Leben, in ihrem Verantwortung, ihrem Handeln, ihren Verstrickungen, ihrer Schuld, in ihrem Leiden, in ihrem Tod an uns heranlassen. Und mich hat natürlich stark geprägt diese fortdauernde Erzählung der Erwachsenen, Kindheit und Jugend von diesen unendlichen Verlusten, die Erzählung des Krieges, des Todes unmittelbarer Angehöriger. In der väterlichen Familie sind, glaube ich, 10 Menschen im Kriege umgekommen oder im Ergebnis des Krieges und es ist anders Schreckliches passiert. Wir wissen jeweils warum, aber noch einmal, es ist eben passiert. Und all diese Erzählungen mögen mich mit dazu bestimmt haben, vielleicht, sicher auch aus Neigung und Interesse, aber einen Beruf zu ergreifen, dessen zentrales Bemühung am Ende ist, zu verhindern, dass wir wieder in so schreckliche Konflikte geraten, beziehungsweise da, wo sie begonnen haben, versuchen sie auf friedlichem Wege zu lösen.
Haben Sie sich eigentlich auch mal die Frage gestellt, was hätte ich gemacht? Oder hat Ihnen, oder anders gefragt, hat Ihnen das so viele recherchieren und, wie Sie ja gesagt haben, auch außergewöhnlich viele Reden mit Ihrem Vater über diese ganzen Sachen auch in einer gewissen Weise vielleicht mal Angst gemacht, nach dem Motto, was davon steckt eigentlich in mir? Bin ich auch fähig, zumindest wissentlich viele schlimme Dinge geschehen zu lassen, ohne dass ich mich dafür einsetze, dass sie sich ändern, ohne jetzt mal im abstrakten Sinne für das Bessere mich einzusetzen?
Erstens, wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen, können wir daraus eben schon Erkenntnisse ziehen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu handeln haben, wofür wir uns einzusetzen haben, um zu verhindern, dass bestimmte Dinge wieder passieren. Das ist das eine. Und das andere ist Angst? Nein, nicht Angst gemacht, dass sozusagen ich genauso handeln könnte, aber die Beschäftigung mit der Vergangenheit der Menschen vor uns und die genaue lehrt uns natürlich Demut. Weil sie in ihrer Zeit als Menschen handeln und sich verstricken und die Auseinandersetzung lehrt Verständnis. Und noch einmal, das ganz Wichtige ist, das immer getrennt zu halten von Rechtfertigung. Man darf Verstehen und Rechtfertigen nicht vermischen. Aber Verständnis dafür, warum jemand in seiner Zeit sich so verhalten hat, lehrt Demut, weil es verhindert, dass ich mich hochmütig auf mein heutiges Ross setze und mit dem Finger nach hinten zeige und sage, ja, ich hätte das nie gemacht, mir wäre das nie passiert. Das halte ich für sehr wichtig. Ich finde, dass Demut eine enorm wichtige Kategorie ist, die in manchen Debatten, wo dieses holier than thou, wie man auf Englisch sagt, heiliger als du, häufig sehr stark im Vordergrund steht und wo wir uns nicht klar machen, wie möglicherweise eine Zukunft über uns urteilen wird oder uns verurteilen wird. Wie konntet ihr in eurer Zeit eigentlich zulassen, dass Menschen Fleisch gegessen haben? Vielleicht ist das eine Haltung von den 40 Jahren, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns einfach klar machen, dass jede Zeit unmittelbar zu Gott ist und jede Zeit in ihren Bedingungen bestmöglich handeln kann und dass wir bei dem Bemühen, das zu tun, aber eben verantwortliche Erkenntnisse aus der Vergangenheit ziehen können, aber nicht zwingend deswegen zu dem Schluss kommen sollten, wir sind jetzt die Gereifteren, die Besseren, die Klügeren oder so. Nein, jede Zeit ist unmittelbar zu Gott.
Können Sie denn mit dieser Vorstellung eines jüngsten Gerichts etwas anfangen? Jetzt gar nicht so sehr im Sinne von einem, sagen jetzt positivistisch gemeinten, wir versammeln uns alle als Menschen vor Jesus und er richtet so, wie man sich das in einem Bild vorstellt, sondern vielleicht eher so als, ja, Sehnsuchtsbild oder religiöser Vorstellung, die uns auch entlastet, letzte Urteile in dieser Welt sprechen zu müssen.
Was mich immer bestärkt hat, war die Gewissheit, dass niemand, mit dem ich zu tun habe, das letzte Wort haben wird. Das fand ich sehr wichtig. Das hat mich bestärkt, wenn ich mit den Vertretern der Diktaturen gesprochen habe und mir innerlich sagen konnte, du hast nicht das letzte Wort. Das ist etwas, was einen sehr leitet. Und was mich im Sinne Ihrer Frage möglicherweise bestimmt hat, oder was ich zumindest versucht habe, so zu tun, ist, gemäß dem für richtig Erkannten, und das sind für mich die Grundsätze unseres christlichen Glaubens, versuchen zu leben. In unserem Jetzt unser Leben so zu gestalten, dass wir dem entsprechen. Bei aller Unzulänglichkeit, von der wir wissen, und allem Unzureichenden und Fehlern, die wir machen, aber das als eine Orientierung zu nehmen, die für uns wichtig sein sollte. Und das ist das, was mich am christlichen Glauben auch begeistert, wenn man das so sagen kann. Und was ich versuche, wenn ich gefragt werde, warum sind Sie denn Christ und so, was bedeutet das für Sie? Versuche zu kommunizieren, dass dort, versuche zu sagen, dass dort so viele Dinge gesagt sind und formuliert sind, die so gut und richtig allgemein menschlich sind, dass es wertvoll ist, zu versuchen, sich an diesen Grundsätzen auszurichten und diesem Glauben zu vertrauen.
Wir hatten es kurz im Vorgespräch, als wir hier so, als ich hier ankam bei Ihnen, einmal kurz über Putin und Xi Jinping und dieses aufgenommene Gespräch aus Versehen, wo die beiden sich über die Unsterblichkeit und über die Möglichkeit des ewigen Weiterlebens unterhalten haben. Und das fiel mir jetzt wieder ein, dass natürlich dann in diesem Horizont, dass auch du hast nicht das letzte Wort, egal wie man spricht, der Tod natürlich auch in gewisser Weise eine entlastende Funktion bekommt. Also dadurch, dass wir wissen, und der Tod ist ja der absolute Marker, der uns das immer wieder deutlich macht. Unsere Dinge hier auf der Welt sind eben weltliche Dinge, nicht ewige Dinge. Dass wir dadurch ja in einer gewissen Weise auch entlastet werden, nicht aus Verantwortung, aber zumindest aus dem, sagen wir mal, Verantwortungsperfektionismus, dass wir alles unendlich genau hinbekommen müssen. Ne? Würden Sie das so auch so sehen, dass der Tod in einer gewissen Weise auch eine Entlastung für unser Leben ist?
So wie Sie es formuliert haben, würde ich das nicht sagen. Wir dürfen uns nicht selbst entlasten. Wir müssen diese Maßstäbe, die uns gegeben sind und an denen wir versuchen sollten, festzuhalten, schon sehr ernst nehmen und sagen, wird schon nicht so schlimm kommen und das wird irgendwie alles im Großen entschuldigt hinterher. Ja, wir dürfen als Christen, gerade wenn wir in der Erkenntnis handeln, dass wir auch in unserer heutigen Zeit durch unsere Einstellung, durch unser Tun Schuld auf uns laden können, auf Vergebung hoffen. Das ist etwas, was uns ungeheuer bestärken kann in einer Zeit, in der wir eben vor so sehr grundlegende Entscheidungen gestellt sind. Aber das darf uns nicht als Ausrede dienen, zu sagen, ich kann jetzt so machen, was ich will, das wird hinterher alles schon gut gehen und perfekt bin ich ja nicht und wie sollte ich denn so. Nein, wir sollten versuchen, dem bestmöglich gerecht zu werden, was uns an Grundsätzen vorgegeben ist. Und das ist natürlich jetzt nicht ausschließlich beschränkt auf jemand, der christlich denkt.
Ja, ich würde sagen, das war ein Schlusswort, worüber ich jetzt noch weiter nachdenken werde. Ich danke Ihnen, Herr von Fritsch, für Ihre Zeit.
Es war meine Freude. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sacher.
Das war über das Ende, Folge 64. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.